Bonjour, bonjour und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Spaß mit Flaggen. Ich bin euer Gastgeber Pierre und heute ignorieren wir den vulgären Mainstream, während der gewöhnliche Pöbel in Super Mario auf Schildkröten springt, was biologisch höchst fragwürdig ist, widmen wir uns heute der hohen Kunst der arktisgestützten Vexillologie. Der Sinn des Lebens besteht nicht darin, eine Prinzessin zu retten, sondern ein Stück Stoff an einem Mast akkurat um 180 Grad zu rotieren.
Kling, Polly, Klingelingeling, Kling, Polly, Kling.
Öffnet mir den Podcast-Feed, hört euch an das Trauerlied.
Ich rede Stuss und lache blöd, der Inhalt ist meist ziemlich öd. Bevor ich mal zum Punkt ankomm, sind eure Hirne taub und krumm. Kling, Poldi, Klingelingeling, Kling, Poldi, Kling.
Spotify hat mich gekickt, die haben es halt schnell geblickt.
Doch Unkraut, das vergeht ja nicht, ich dräng mich wieder ins Rampenlicht. Kling, Poldi, Klingelingeling, Kling, Poldi, Kling.
Grüß euch die Madeln, servus die Burm zur Episode 151 von Pixelbeschallung Reincarnation, dem Retro-Gaming-Podcast, der nicht nur zu Weihnachten Witze mit Bart bringt. Liebe Leute, es weihnachtet sehr und ich bin untröstlich, dass wir mit einer Tradition brechen müssen. Wir haben ja schon einiges gehabt. Die Geburt des Alpha-Kevins, die Rückkehr des Alpha-Kevins, Kevin der Treppendepp, Kevin und der Vaginabaum und beherzt über in Kevins Garten. Und jetzt sind mir die Home-Alone-Spiele ausgegangen. Kein Home-Alone-Spiel heute. Wir frieren uns diesmal den Arsch ab bei Polar Pierre, das sich Dennis schon vor langer, langer Zeit gewünscht hat, ob aufgrund perfekten Gameplay oder aus nostalgisch-sadistischen Gründen, das wird sich zeigen. Polar Pierre, ein Plattformer für den Commodore 64 und Atari 8-Bit-Computer, gepublished 1984 von Data Most, die allseits bekannte Burner wie Ardy the Aardvark oder Super Bunny rausgebracht haben. Okay, und Mr. Robot and His Robot Factory, das haben wir in Episode 77 schon besprochen. 1984 hat Data Most aber auch dicht gemacht. Deswegen ist Polar Pierre 1986 re-released worden von Data Byte. Wahnsinnig kreativ die Namensgebung damals. Data Byte hat unter anderem Spiele von First Star Software wie das schon zweimal besprochene Boulder Dash oder Spy vs. Spy 1 bis 3 gepublished. Programmiert ist Polar Pierre worden von Ron Rosen, der auch Mr. Robot programmiert hat. Und Adam Caveman hat er auch gemacht, das allerdings nie erschienen ist, was lustigerweise Ron Rosen erst im Dezember 22 von Games That Weren't erfahren hat. Polar Pierre ist sowohl auf Diskette als auch auf Kassette, also Tape, erschienen und kann alleine oder zu zweit gespielt werden. Story gibt's bei Polar Pierre keine. Und das können wir keinesfalls so stehen lassen. Pierre rückte seine Krawatte zurecht, die tapfer über einem dicken Daunenparker saß. So sah ein Staubsaugervertreter am Südpol aus. In der Hand sein ganzer Stolz. Der Dirtbuster 3000 mit Peter Mann Düsenaufsatz. Die Marktanalyse hatte gesagt, keine Konkurrenz, aber sie hat nicht gesagt, auch kein Staub. Über ihm blinkten Lichterketten an den Häusern. Ebene 4, Penthouse, Weihnachtsabend. Die Fahnenregel, die war simpel. Fahne unten hieß, lass mich in Ruhe. Fahne oben heißt, komm, bring Kekse. Pierre sprang von Plattform zu Plattform, während unten irgendwo ein Chor stille Nacht probte. Und da ertönte plötzlich eine Stimme von oben.
Ho, 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 nicht so schnell, mon ami.
Cousin Jacques, natürlich, mit dem Konkurrenzmodell unterm Arm und einem Grinsen wie eine Weihnachtsbaumstern.
Der Kunde hat schon unterschrieben.
Pierre rutschte über den feisten Boden, wich Schneebällen aus, die unzufriedene Kunden nach ihm warfen und erreichte die Fahne. Die Fahne war oben. Jacques lachte und warf ihm einen Aktenkoffer zu, der in seinem Schnurrbart hängen blieb. Pierre taumelte und verfing sich in einer Lichterkette. Plötzlich Glockenklang. Ein Fenster öffnete sich. Drinnen ein Weihnachtsbaum, Kakao, Kekse, Krümel auf dem Teppich.
Oh, perfekt, sagte der Kunde. Genau dafür brauchen wir einen Staubsauger.
Und Jacques verschwand im Schneesturm mit den Worten:
Wir sind hier noch nicht fertig.
Und so begann der Krieg der Staubsauger. Let the Suck Wars begin. Aber erst schlagen wir die Zeitung auf. Dezember 1984, was war denn da los? Am 1.12.1984, einem Monat vor Sendebeginn des ersten privaten Satellitenfernsehvollprogramms, nimmt Dreisat seinen Dienst auf, der gemeinsam vom zweiten deutschen Fernsehen ZDF, vom österreichischen Rundfunk ORF und von der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG betriebene Sender startet um 18 Uhr sein deutschsprachiges Programm. Und die Mehrheit des britischen Parlaments billigt am 6. Dezember 1984 das Abkommen mit der Volksrepublik China über die Rückgabe der britischen Kronkolonie Hongkong im Jahr 1997. Chartstürmer hat es natürlich auch gegeben. Im Dezember 1984 war Duran Duran auf Platz 1 der deutschen Singlecharts mit White Boys. Die Albumcharts führte Sade mit dem Album Diamond Live an. Und ins Kino gekommen ist am 21.12.1984 ein Film mit Val Kilmer in seiner besten Rolle, nämlich Top Secret. Aber bevor ihr euch fragt, ob Nick Rivers besser singt als Enrico Palazzo, ab zum Pixel Royal. Und da wird wie immer erst einmal aufgelöst. Im Frostreich, wo die Fahnen stehen, es spielt also im Schnee und es gibt Fahnen. Darf keiner zu tief runtergehen, ein falscher Schritt, Autsch, Leben, Futsch, doch Mut ist hier des Helden Schutz. Möglicherweise könnte das eine Andeutung auf den Fallschaden sein. Er springt und klettert flink empor, sehr vorsichtig und sieh dich vor, dank Stromschlag fallen Schneegittos. Unter anderem gibt's Stromfallen und Blitze, geht manches Leben in die Hose. Auf alten Kisten war's geboren, die Pixelwelt schon fast verloren, auf C64 und Atari gar. Hinweise auf die Systeme, wobei Hinweise, das ist schon ein Hinweis mit dem Prügel eingeprügelt, erblickt das Licht im 84. Jahr, also 1984 erschienen. Zu zweit wird's gern ein Wettlauf draus, zwei Spieler kompetitiv. Wer schneller flackt, gewinnt den Applaus. Geht also um Zeit im Zwei-Spieler-Modus. Zwei Cousins hupfen durch das Bild. Die Figuren sind Cousins, bis einer strahlt, der andere chillt. Ein Editor war auch dabei. Wer wollte, baute Level neu. Es gibt also einen Level-Editor. Ein Jump'n'Run im Wintermeer. Na sag schon, wie heißt unser Herr? Das ist ein kleiner Hinweis darauf, dass der Titel aus dem Namen des Protagonisten bestehen könnte. Und zum Schluss meint Pierre, dass er einmal Austauschstudent in der Antarktis war. Ja, wenn ein Name im Titel ist und Pierre meint, er war Austauschstudent in der Antarktis, welcher Name könnte denn da im Titel sein? Ich gebe zu, es war diesmal alles andere als einfach. Aber es haben trotzdem einige gewusst, teilweise mit ein klein wenig Hilfe. Und zwar Heimpferd, Dennis, Dr. Terra, Palacio, Tobias, Chris, Turrican, Rookistar und Fiete, Lemminger, Bully B, Martin Gandhi, Bayerforge, Traforeiner und Major Dexter. Die haben sich verdient. Die Karten Isis the Crisis, die K240 Hornet und die Grand Canyon Boxengasse. Und ich kann euch schon mal spoilern, auch nächstes Jahr wird es Sammelkarten zu den Spielen geben. Es gibt ja viel zu wenige Sammelkarten auf dieser Welt, zumindest für Retro-Spiele. Diesmal gibt's kein Rätsel. Das Rätseljahr 2025 ist zu Ende. Heimfeld, Dennis, Dr. Terra, Palacio, Tobias, Chris, Turrican und der Lemminger haben es geschafft und jedes Rätsel von diesem Jahr gelöst. Respekt! Bei manchen war es extrem knapp, wie zum Beispiel bei Bioforge oder Martin Gandhi. Und sehr wahrscheinlich ist, dass Heimfeld als einziger alle sammelbaren Sammelkarten abräumen wird, weil es gibt ja auch Sammelkarten für die Highscore-Challenges. Eins darf ich nicht vergessen. Vielen lieben Dank an Traforeiner für die Unterstützung via Ko-fi. Wird gut investiert. Wir wollen ja mehr Sammelkarten. Mehr Sammelkarten! Mehr Sammelkarten! Ich habe übrigens die Lizenz vom Quizmaker erneuert. Das heißt, mehr Quizze. Okay, mehr als zwei ist auch nicht wirklich schwer, weil im Moment gibt es ja nur zwei Stück davon. Aber da werden viel mehr kommen. Zumindest habe ich mir das vorgenommen. Sollte ich jemanden bei der Aufzählung vergessen haben, obwohl er das Rätsel gelöst hat, dann bitte einfach kurz Meldung an mich und ich werde das korrigieren. Polar Pierre. 9 Jahre vor Block hat anscheinend schon jemand Probleme mit Fahnen gehabt. Wir sprechen also nicht von Bozos Night Out Alkoholfahnen, sondern von echten Fahnen aus Stoff. So, vermutlich aus Stoff. Polar Pierre ist ein Single-Screen-Plattformer, wie man schon sagt. Ein Plattformer, bei dem sich alles auf einem einzigen Bildschirm abspielt. Das scrollt nix, ist auch nicht notwendig. Das Spielprinzip, das kann man eigentlich relativ schnell zusammenfassen. Alle Fahnen hissen und dann zum Exit. Das klingt leicht, ist es aber nicht. Nein, das ist es nicht. Auf keinen Fall ist es das bei Polar Pierre. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ein Bildschirm, mehrere Etagen, spielt im Freien. Verteilt sind je nach Level so 10 bis keine Ahnung wie viele Fahnen am Gelände. Die Sprites, die sind schön groß, also so groß, dass man ein paar Details erkennen kann. Nicht so Loadrunner-Minifiguren-Style, sondern ein bisschen größer. So in etwa wie bei Little Computer People. Das sollte ich auch mal eine Episode drüber machen. Der Pierre, der trägt einen Pulli, Hose und Augen. Ja gut, Augen trägt er auch. Nein, Augen sind auch erkennbar. Und auch sein französischer gekringelter Riesenschnurrbart. Das gekringelte vielleicht eher nicht so. Dafür ist die Aufgelösung zu grob. Aber laut Cover und Titelbild soll er eigentlich wie Quagmire mit französischem Kringelschnurrbart ausschauen. Die Fahnen, die haben zwei unterschiedliche Farben. Hissen lässt sich über immer nur eine der Farben. Und warum, erkläre ich es später. Warum Pierre wirklich so geil drauf ist, alle Fahnen zu hissen, ich habe wirklich keine Ahnung. Das wird nicht erklärt. Genauso wenig, wie warum diese seltsamen Fallen platziert sind. Das ist nämlich kein einfaches Durchlaufen und Springen. Das merkt man gleich im Level 1, dass man wahrscheinlich erst beim 20. Durchlauf meistern wird, wenn überhaupt. In Level 1 warten nämlich schon bitterböse Gewitterwolken, unter anderem in Bodennähe. Also Gewitterwolken in Bodennähe. Wer kennt die nicht, die aggressiven Kriechgewitter mit Höhenangst? Die Wolken, die sind zwar wurscht, aber nicht die Blitze, die von sich geben. Und die Blitze blitzen nicht regelmäßig. Nein, natürlich nicht. Weil wenn die in regelmäßigen Abständen blitzen würden, wäre es ja viel zu leicht. Die Abstände sind manchmal etwas länger, dass man durchlaufen kann und manchmal so kurz, dass man es nie schaffen würde. Und wie groß der Abstand ist, das weiß man nicht. Sind alle Fahnen gehisst? Ab zum Exit, aber blöserweise ist oft nicht ganz ersichtlich, wo der ist. Exit ist eine Hütte. Blöd ist nur, dass es in manchen Level mehrere davon gibt und der senile Pierre hat keine Ahnung, welche davon die richtige ist. Da heißt's ausprobieren. Ist aber kein Designfehler, sondern einfach Teil des Schwierigkeitsgrades des Levels. Aber nicht so übermütig sein. Der gute Pierre, der hat keine Gelenke aus Stahl. Deswegen aufpassen, Fallschaden. Und nachdem es keine Energie gibt, heißt Fallschaden ein Leben weniger. Also entweder einen angenehmeren Weg gehen, der keine Plattformen in todbringender Tiefe beinhaltet, oder auf einen Baum springen. Die mildern nämlich den Fall ab. Stellenweise gibt's auch Pole-Dance-Stangen, an denen Ghostbusters-like runtergerutscht werden kann. Das ist aber noch nicht alles. Polar Pierre hat noch ein bisschen mehr zu bieten. Um ehrlich zu sein, war ich sogar erstaunt, wie viele von den Todbringern es gibt für ein Spiel aus 1984. Die obligatorischen Stampfer zum Beispiel. Sie stampfen. Ja, nona. Und verarbeiten uns zu französischen Pierre Goulasch. Zumindest aber die Stampfer stampfen in regelmäßigen Abständen. Wegen dem Timing war's gewesen. Dazu werden auch noch Elektrofallen platziert. Blitzfunkendinger, die natürlich genauso lebensbeendend sind. Es gibt auch Schneeballkanonen, horizontal und vertikal, welches Arschloch auch immer die Teile platziert hat. Die Schneeballkanonen schießen, surprise, surprise, Schneebälle, eben horizontal oder vertikal. Und die sind entweder ziemlich scheiße, weil tot, oder Voraussetzung, um den Level zu beenden. Auch dazu später mehr. Weil natürlich will uns nicht alles umbringen. Trampoline katapultieren Pierre eine Etage höher oder in den nächstgelegenen Blitz. Aufzüge sind nicht wirklich Aufzüge. Wobei, sagen wir mal, durch Pierre Power betriebene Aufzüge. Das ist eine kleine Plattform, die ein kleines bisschen in die Höhe steigt, wenn Pierre draufspringt. Und wenn er dann noch einmal springt, geht sie noch ein wenig höher und so weiter und so weiter. Irgendwann hat man öfter das Problem, dass ein unüberwindbarer Abgrund das Leben schwer macht. Da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen anderen Weg, den man übersehen hat, oder es ist ein Brückenbauapparat installiert. Ein großer Knopf ist das. Ein Sprung am Knopf und ein Brückenblock wird gesetzt. Und wenn man nochmal drauf springt, noch ein Brückenblock. Das geht so lang, bis die Maximalanzahl erreicht ist. Die Pole Dance Ghostbuster Stangen haben wir ja schon besprochen. Ah ja, Schatzen gibt's auch. Liegt ja nichts näher als irgendwo im Schneegestöber wahllos Skisprungschanzen hinzupflanzen. Die rutscht Pierre automatisch runter und würde dann möglicherweise theoretisch am Boden zerschellen, wenn da nicht die rettende Stange oder der cozy weiche Baum wäre oder ganz einfach eine Plattform. Falltüren, die brechen ein, naja, sobald man draufspringt. Springen ist also ein Multiwerkzeug in dem Spiel. Das kann praktisch sein, es kann aber auch notwendig sein oder dezent nervig. Ein Hilfsmittel ist noch vorhanden. Das habe ich ja schon angeteasert. Die Schneebälle. Ja, die Schneebälle, die uns eigentlich ins Jenseits befördern, wenn wir es ins Gesicht kriegen. Die können von Münchhausen-like geritten werden. Die Teile, die sind halb so breit wie Pierre und genauso schnell. Das Timen, genau auf einem zu landen, ist ein wunderschönes Vergnügen. Vor allem, weil, ja eh, Fallschaden mit Todesfolge. Und die meisten Schneeballräte sind natürlich so platziert, dass Pierre sein Leben mit einem zitternden Merde nach einem Sturz gen Boden aushaucht. Das muss aber Gott sei Dank heutzutage nicht mehr sein. Wenn man ein bisschen schummeln will, ich gebe zu, ich habe Polar Pierre mit Trainer gespielt. Nicht nur unendlich Leben Trainer, sondern auch, dass mich absolut nichts umbringen kann. Das ist halt schon recht praktisch, weil sonst hätte ich gerade mal, naja, vielleicht Level 3 gesehen, maximal. Ich sage euch eins, Wenn ihr jetzt glaubt, dass Polar-Pierre mit Trainer ein Spaziergang in einer verschneiten Winteridylle ist, dann glaubt ihr ein bisserl falsch. Sicher ist super, wenn Pierre unsterblich ist. Blitz, Elektro, Stampfer, bah, die tun uns nichts mehr, aber das Ganze bringt überhaupt nichts, wenn auf zwei Plattformen übereinander Schneeballkanonen anbracht sind, über dessen Schneebälle wir laufen müssen. Da verliert man zwar kein Leben, wenn man abstürzt, aber definitiv die Nerven, wenn Pierre den oberen Schneeball zum 48. Mal verfehlt und natürlich ganz nach unten fällt. Ein Katapult, das soll es angeblich laut Spielbeschreibung auch noch geben. Dieses Katapult, das schießt Pierre quer durch den Bildschirm. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so weit habe ich Polar-Pierre nicht gespielt. Was nämlich erschwerend die Zukunft und ein bisschen arg nervig ist, wenn Pierre springt, also nicht gerade nach oben, sondern nach vorne, dann haut's ihm auf die Goschen. Würd mal stinken, wenn ich nicht das richtige Schuhwerk dabei hätte. Das bedeutet nicht, dass er hinfällt und dann wieder aufsteht, schon irgendwie, aber er rutscht auch ein gutes Stück nach vorn. Und ein gutes Stück heißt noch einmal so weit, wie der Sprung war. Wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen weiter. Die einzige Möglichkeit, diesen Rutsch abzufangen, also vorzeitig abzufangen, ist, wenn eine Fahnenstange platziert ist, weil die stoppt den Pierre instant. Muss einkalkuliert werden, damit Mr. P nicht in einer Falle landet. Was sicherlich recht witzig ist, ist der Zwei-Spieler-Modus. Den habe ich nur leider nicht testen können, weil mir Spieler Nummer 2 dazu fehlt. Im Zwei-Spielern-Modus kommt Pierres Cousin Jacques dazu. Der hat keinen frisch gestylten Moustache, sondern einen langen Zottelbart. Der Zwei-Spieler-Modus ist kein Koop, sondern eher kompetitiv. Normalerweise gibt's bei Polar-Pierre kein Zeitlimit. Wenigstens das hat uns Ron Rosen bei dem ohnehin schon unbarmherzig schweren Plattformer spart. Im Zwei-Spieler-Modus gibt es zwar auch kein Zeitlimit, aber es kommen jetzt die Fahne ins Spiel, die Pierre nicht angreift. Diese nämlich für Jacques platziert und der rührt dafür Pierres Fahnenstange nicht an. Und gewonnen hat der, der als erster seine Fahnen gehisst hat. Mehr oder weniger, es geht halt ganz einfach ins nächste Level. Es gibt auch keine Zusatzpunkte dafür, dass man Erster war, aber der Gegenspieler hat dann folglich weniger Zeit, seine Flaggen zu bearbeiten. Und wenn Spieler 2 gewonnen hat, eine Runde, heißt das, in diesem Level hat Spieler 1 weniger Flaggen eingesammelt. Vorerst, weil im nächsten Level geht's ja weiter. Spiel ist vorbei, wenn beide keine Leben mehr haben. Ist einer der beiden Eisfranzosen zu oft über den Jordan gegangen, kann sich der andere dafür sehr viel Zeit lassen, weil er dann alleine spielt. Alleine spielt sich Polar-Pierre zumindest bei der Databyte-Version auf jeden Fall, wenn die Anleitung verloren gegangen ist. Und zwar nur alleine. F7 startet das Spiel. Eben nur mit Pierre. Damit auch Jacques ins Spiel kommt, wird ebenfalls F7 gedrückt. Aber während der Feuerknopf von Spieler 2 gedrückt wird. Warum auch immer. Es gibt genügend F-Tasten. Warum er das so gemacht hat, weiß wahrscheinlich nur Ron Rosen. Es gibt aber auch Versionen, bei denen F1 den Zwei-Spieler-Modus, F5 den Zwei-Spieler-Modus im Zufallslevel und F7 den Einspieler-Modus startet und F3 startet den Editor und der ist mein persönliches Highlight, der Level-Editor. Ist heutzutage ein bisschen ungewohnt, einen Level-Editor mit dem Joystick zu bedienen, das geht aber nach einer kurzen Eingewöhnung. Unten habt ihr in zwei Zeilen die möglichen Blöcke aufgelistet. Vom Boden über Kellerblitze bis zum Finish ist alles da und die werden ganz einfach am Bildschirm platziert, um ein Level zu zaubern. Fühlen Sie sich gestresst?
Haben Sie Verwandte, die einfach nicht nach Hause gehen wollen? Dieser eine Cousin, der immer ihre Chips isst, Jacques heißt und nervig grinst. Wenn Reden nicht hilft, hilft Architektur. Willkommen bei Bau dir deine Hölle, dem Premium-Baukasten von Paula Pierre. Warum Konflikte lösen, wenn man sie konstruieren kann? Mit unserem patentierten Editor erstellen Sie das ultimative Gästezimmer. Platzieren Sie den Startpunkt direkt neben einem Abgrund. Entfernen Sie alle Leitern, wirklich alle. Platzieren Sie Zufallsblitze auf jeder zweiten Bodenplatte. Beobachten Sie, wie die Verzweiflung in den Augen Ihres Verwandten wächst, während er versucht, eine Fahne zu erreichen, die Sie unerreichbar platziert haben. Vergessen Sie Familientherapie, bauen Sie eine Sackgasse aus Eis und stellen Sie den Boden unter Strom. Der Paula Pierre Level Editor, weil Rache am besten eiskalt serviert wird.
Die Kreationen, die können sogar abgespeichert und geladen werden. Meistens, zumindest, wenn die Diskette im Laufwerk schlummert. Floppy-abstinente Tape-User, die haben leider ein Pech, weil bei der Kassettenversion kann man weder speichern noch laden, was ohne Speichern sowieso keinen Sinn macht.
R-O-S-T-A-M-I.
Griasina, Dr. Rostam hier am Apparat. Also ich habe mir dieses Machwerk nun zwangsweise angeschaut und ich sage Ihnen ganz offen, ich glaube Ihnen ist der Christbaum heuer mal zu oft am Schädel gefallen, Herr Reiser. Am ersten Blick, da schaut's ja harmlos aus. Ein Mann im Parker, ein bisserl Schnee, ein bisserl Eis. Idyllisch könnte man meinen, aber das ist ja nichts anderes als eine Anleitung zur systematischen Selbstgefährdung unter dem Deckmantel digitaler Unterhaltung. Und das Sozialverhalten, das Spiel propagiert die sogenannten Zwei-Spieler-Modus. Pierre und Jacques sind Cousins, Blutsverwandte. In einer funktionierenden Gesellschaft sollten die zusammenarbeiten, um den Profit zu maximieren. Aber na, das ist keine Familienunterhaltung, Herr Reiser. Das sind kein und Abel auf Glatteis. Das absolut perfideste ist der Editor. Da gibt man dem Kind Werkzeug in Hand, aber nicht um zu lernen und Werte zu schaffen, nein, um Fallen zu bauen. Das ist keine Software, das ist ein Vorschulausbildungscamp für sadistische Bauingenieure. Wo sind die Helme, die rutschfesten Sohlen, die Stahlkappen? Das ist ein arbeitsschutzrechtlicher Albtraum und Sie, Herr Reiser, kurz vor Weihnachten die Fest der Besinnlichkeit und Bilanzierung. Sie haben nichts Besseres zu tun, als den Schuh zu propagieren. Sie sind auch intellektuell ein bisschen unterbewaffnet, oder? Sie hören von mir. Humbug.
Ja, Ihnen auch frohe Weihnachten, Herr Dr. Rostami. Stimme. Fazit bitte. Paula Pierre ist ein Plattformer für Hartgesottene. Fürs Ohr gibt's zwar außer ein paar einfachen Soundeffekten recht wenig, aber grafisch finde ich das Spiel für 1984 vollkommen okay. Der relativ hohe Schwierigkeitsgrad kann und wird viele Leute abschrecken. Dafür kann der Zwei-Spieler-Modus für Lacher sorgen auf der Gegenseite. Ein Highlight ist aber der Level-Editor, auch wenn der nur für Besitzer der Diskettenversion sinnvoll ist. Zugegeben, wer Paula Pierre nicht kennt, muss sich nicht grämen. Wer allerdings Dark Souls mit verbundenen Augen und einem Lenkrad ans Controller durchspielt, hat auch mit Paula Pierre keine Probleme. Alle anderen sollten schon ein hohes Maß an Frustresistenz mitbringen. Damals habe ich Paula Pierre nicht gespielt. Möglicherweise habe ich es gehabt, aber gespielt habe ich es nie. Keine Ahnung, da waren ein paar Disketten unbeschriftet, ein paar viele, vielleicht war es da ja drauf. Heute bin ich verzweifelt. Ich habe noch nie, und ich schwöre, noch nie ein Spiel zur Vorbereitung für den Podcast mit Trainer oder Save States gespielt, bis ich Paula Pierre gespielt habe. Irgendwann ist immer das erste Mal. Es war schon interessant und Spiele mit einem eingebauten Editor sind mir von Grund auf sympathisch,
Aber ob das reicht, um Polarbär noch einmal zu spielen, ich weiß nicht.
Polarbär hat auch ein paar Bugs, zum Beispiel, dass manchmal die Blitze nicht angezeigt werden. Blöd, weil tödlich sind sie nämlich trotzdem. Und Bug Nummer 2 ist ja fast schon ein Feature und schlägt in die statistische Schwierigkeitsgradkerbe. Die Farben der Fahnen, die werden zufällig gewählt. Es haben zwar alle Farben für Pierre im Level die gleiche Farbe, aber welche ist im Zufall? Und da ist jede Farbe möglich, auch Schwarz. Ja, ich weiß, Schwarz ist keine Farbe, bla bla bla. Nachdem der Hintergrund auch schwarz ist, ist es blöd, wenn die Fahnen auch schwarz sind, weil dann kann man nicht sehen, welche Fahnen schon gehisst worden sind. Die Atari-Version, die unterscheidet sich übrigens nur optisch von der C64-Variante, wobei das schon die schönere ist, also die Atari-Version. Das war's für 2025. Fast. Das Silvester-Special mit dem Crew-Hörspiel, das kommt noch. Nicht verpassen. Aber erst einmal kommt Weihnachten. Verbringt die Feiertage schön. Wir hören uns wieder am 31. Dezember, zumindest von meiner Seite aus. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung, kommt in den Discord, discord.pixelbeschallung.at oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr mehr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen oder so wie diesmal Grafo Rainer unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 151: Fangt nicht an, an jeder Stange zu tanzen. Die Leute in der U-Bahn, die schauen dann immer so komisch. Es war mir ein Volksfest.
Das war unsere Analyse. Faszinierend, nicht wahr? Die Lektion für heute. Eine eingeholte Flagge ist kein modisches Statement, sondern ein administrativer Fehler. Und nun entschuldigt mich, ich habe ein Date.